Einen wunderschönen Festtag allerseits. Herzlich willkommen auch zu dieser heiligen Versammlung. Ja, wir hatten ja schon gehört, dass der Pfingsttag, dass wir den Pfingsttag heute feiern. Und was liegt da näher, als dass wir uns mit diesem Tag beschäftigen wollen? Und von daher möchte ich direkt als Einstieg Sie bitten, eine Schriftstelle im Alten Testament aufzuschlagen, wo wir heute den Einstieg finden in diese Festversammlung. Und wir finden diese Stelle in 3. Mose 23. 3. Mose 23. Und dort lesen wir zunächst die Verse 9 bis 11. 3. Mose 23 und in Vers 9. Und dort heißt es: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und es aberntet, so sollt ihr die erste Gabe eurer Ernte zu dem Priester bringen. Der soll die Gabe als Schwingopfer schwingen vor dem Herrn, dass sie euch wohlgefällig mache. Das soll aber der Priester tun am Tage nach dem Sabbat. Hierbei handelt es sich nicht um den Pfingsttag selbst, sondern um den Tag nach dem wöchentlichen Sabbat während der Tage der ungesäuerten Brote. Und dann lesen wir in Vers 15 weiter. In Vers 15 heißt es: Danach, und der Bezug ist hier der Tag, der in den Versen 9 bis 11 beschrieben wird und die wir gerade gelesen haben. Danach sollt ihr zählen von dem Tage nach dem Sabbat, da ihr die Gabe als Schwingopfer dargebracht habt, 7 ganze Wochen. Bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn opfern. Ihr sollt aus euren Wohnungen 2 Brote bringen als Schwingopfer von 2 Zehnteln feinstem Mehl gesäuert und gebacken, als Erstlingsgabe für den Herrn. Und dieses ist der Tag, den wir heute feiern. 7 Wochen und nun der Tag nach dem Sabbat, der heutige Pfingsttag. Und dann in Vers 20 weiter. Und der Priester soll sie als Schwingopfer schwingen samt den Erstlingsbroten vor dem Herrn. Das alles soll als ein Schwingopfer dem Herrn heilig sein und dem Priester gehören. Und ihr sollt an diesem Tag eine heilige Versammlung ausrufen. Keine Arbeit sollt ihr tun, eine ewige Ordnung soll das sein bei euren Nachkommen überall, wo ihr wohnt. Wenn ihr aber euer Land aberntet, sollt ihr nicht alles bis an die Ecken des Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten, sondern sollt es den Armen und Fremdlingen lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ein Festtag, der den Erstlingen gewidmet ist. Doch warum ist für Gott dieses Fest oder die Erstlinge so wichtig, dass er ihnen zu Ehren einen Festtag ins Leben gerufen hat? So wie in Israel die erste Ernte auch geringer ausfällt als die Haupternte im Herbst, so sind auch die Erstlinge der Ernte Gottes zahlenmäßig wesentlich kleiner als die Haupternte, die später im Herbst kommt und die danach noch kommen wird. Die Erstlinge sind die Pioniere, sie sind die Vorstreiter, sie sind diejenigen, die anderen den Weg bereiten, sodass diejenigen, die danach kommen, es leichter haben. Und Gott verspricht dafür, für die Erstlinge einen besonderen Segen. Und wir können die Nutznießer dieses Erstgeburtsrechtes sein. In Lukas 12 und in Vers 32, Lukas 12 und in Vers 32 lesen wir, und ich zitiere hier nur: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Bewusst ist hier von einer kleinen Herde oder einer kleinen Ernte die Rede. Wie wir lesen, soll Pfingsten ein Tag der Freude sein. Und hierzu können wir, wenn wir wollen, 5. Mose aufschlagen. 5. Mose und in Kapitel 16. In 5. Mose 16 lesen wir die folgenden Verse, nämlich 9 bis 12. Dort heißt es in Vers 9, 7 Wochen sollst du zählen, das hatten wir ja auch schon bereits gelesen, und damit anfangen, wenn man zuerst die Sichel an die Halme legt, und sollst das Wochenfest halten dem Herrn, deinem Gott, und eine freiwillige Gabe deiner Hand geben, je nachdem, wie dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Dazu später noch mehr. Und sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd und der Levit, der in deiner Stadt lebt, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, dass dein Name da wohne. Denke daran, dass du Knecht in Ägypten gewesen bist, und beachte und halte diese Gebote. Denken wir noch zurück, wenn wir Pfingsten feiern, an die Tage der ungesäuerten Brote? Denken wir daran, dass wir Sklaven der Sünde waren oder auch womöglich noch sind? Haben wir festgestellt in unserem Leben, dass, nachdem wir 7 Tage lang die ungesäuerten Brote gegessen haben, symbolisch dafür, die Sünde aus unserem Leben zu entfernen, dass, wenn wir die Zeit danach betrachten und kurz reflektieren, mussten Sie vielleicht, wie ich, feststellen, dass wir trotzdem gesündigt haben? Wir haben trotzdem gesündigt. Wir waren Sklaven der Sünde und sind es hier und da manchmal immer noch. Doch mit diesem heutigen Tag, dem Pfingsttag, verbindet sich das weitere Ereignis in Gottes Heilsplan. Der Heilige Geist wurde gegeben und für uns zu einem Segen. Und freuen wir uns an diesem Tag, so wie es die Schrift aussagt, dass es ein Tag der Freude sein soll, freuen wir uns über diesen Segen des Heiligen Geistes? Wir dürfen uns zu der oben beschriebenen und eingangs erwähnten kleinen Ernte zählen. Zu denjenigen, die Gott schon jetzt berufen hat. Aber warum hat gerade Gott mich erwählt? Warum hat er sie erwählt? Jeden Einzelnen von uns. Gut, ich meine, wir können uns natürlich jetzt die Frage stellen oder sagen, okay, bei mir ist das ganz klar, warum Gott mich erwählt hat. Aber bei dem oder ihr, da frage ich mich schon, hat er da vielleicht einen Fehler gemacht? Oder andersrum, klar, bei demjenigen oder ihr, wenn ich sie betrachte, das kann ich nachvollziehen, warum Gott diese Person berufen hat, schon jetzt. Aber warum hat er mich berufen als kleine Leuchte? Was erwartet Gott von uns als Erstlingen? Hierzu bitte folgendes Bedenken. In 1. Korinther 10 und in Vers 11 lesen wir, 1. Korinther 10 und Vers 11, dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Also alles das, was in der Schrift geschrieben steht und dort berichtet wird. Es ist aber geschrieben uns, also auch uns persönlich, zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Und wenn wir sagen, dass wir die Heiligen Gottes sind, die zu einem besonderen Zweck abgesondert wurden, dann müssen wir auch anerkennen, dass es schon einmal in der Geschichte ein auserwähltes Volk gab. Das Volk Israel, ausgesondert zu einem besonderen Zweck. Israel sollte die Musternation sein. Und Israel sollte ein besonderes Beispiel geben für die Völker im Umkreis. Und in 2. Mose 19, und die Stelle denke ich, schlagen wir auf. 2. Mose 19. In 2. Mose 19 lesen wir die Verse 3 bis 6. 2. Mose 19 und in Vers 3 lesen wir: Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getan habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Ein heiliges Volk sollte das Volk Israel sein. Heilig in dem Sinne, als dass es zu einem besonderen, von Gott auserwählten Zweck abgesondert wurde. Und Gott wollte, dass es dem Volke Israel gut geht und dass sie seinen Weisungen Folge leisten. Doch Gott hatte schon so eine Vorahnung. Die lesen wir in 5. Mose 5. 5. Mose 5 und in Vers 29. 5. Mose 5, dort heißt es in Vers 29: Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohl ginge ewiglich. Ach, dass sie ein solches Herz hätten. Und dann tatsächlich in Jesaja 1. In Jesaja 1 und dort die Verse 2 bis 4. Jesaja 1 und die Verse 2 bis 4. Und wir lesen heute einigermaßen viele Bibelstellen. Ich hoffe, Sie kommen mit dem Nachschlagen nach. Jesaja 1, Verse 2 bis 4. Höret, ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht. Damit ist das Volk Israel gemeint. Und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht. Und mein Volk versteht's nicht. Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Doch warum sind sie abgefallen? Sie hatten doch ein perfektes Gesetz, nicht wahr? Gott hatte ihnen das Gesetz offenbart. Doch das reichte anscheinend nicht. Der Unterschied, den man hier ganz klar hervorheben darf, besteht im Heiligen Geist, genau jener Gabe Gottes, die zur ersten Pfingstversammlung nach dem Tode Christi seinem Volk gegeben wurde. Doch wie gehen wir mit unserer Berufung um? Und es ist immer sehr leicht zu kritisieren, den Finger zu richten auf das Volk Israel, die trotz der direkten Anwesenheit Gottes immer wieder geklagt haben, die, wie wir lesen, als komplettes Volk sich von Gott abgewandt haben. Aber haben wir uns auch schon einmal gefragt, warum Israel so oft versagt hat? Gott hat ihnen immer so oft geholfen und sie haben anscheinend immer und immer wieder direkt Amnesie gehabt. Komplett alles vergessen. Doch hätten wir anders reagiert? Reagieren wir anders? Wie werden künftige Generationen über uns urteilen? Hat Gott uns nicht auch so oft geholfen? Die Erstlinge spielen für Gott eine wichtige Rolle. Und in Jakobus 1 wollen wir eine Stelle nachschlagen, die uns Mut macht, denke ich. Jakobus 1 und dort lesen wir die Verse 16 bis 18. Denn Gott will, dass es seinen Erstlingen gut geht. Und in Vers 16 lesen wir, irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Wir sollen die Erstlinge sein und alle gute Gabe, alles das, was Gott für uns Gutes tun will, kommt von ihm. Und darauf können wir vertrauen. Blicken wir nun mal in die Zukunft und schauen uns eine Prophezeiung an, die Gott gegeben hat, die Erstlinge betreffend. Diese Prophezeiung finden wir in Offenbarung 14. Offenbarung 14, 1 bis 4. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Doch diese Auserwählung, dieses Auserwähltsein ist kein Selbstzweck. Mit der Erwählung als Erstlinge sind gewisse Aufgaben verbunden. Es ist nicht so, dass wir als Erstlinge erwählt sind und uns dann einfach zurücklehnen können und sagen, wunderbar. Ich meine, das können wir zwar tun, wunderbar sagen, nur sich nicht zurücklehnen und es dabei belassen. Wir wollen uns drei Bereiche jetzt anschauen, die wir als unsere Aufgaben als Erstlinge identifizieren können. Sie werden möglicherweise mehrere Bereiche finden. Ich habe mich hier auf drei Bereiche konzentriert. Der erste Bereich betrifft uns persönlich. Uns persönlich, jeden Einzelnen von uns als Christen. Denn hier geht es darum, sich auf die Rückkehr Christi vorzubereiten. Auf die Rückkehr Christi vorbereiten. Wir persönlich haben hier was zu tun. Und zu diesem Punkt möchten wir eine Schriftstelle lesen. Und diese finden wir in Jesaja 55. In Jesaja 55 und dort lesen wir die Verse 6 bis 7. Jesaja 55, wo es heißt in Vers 6, wie bereiten wir uns auf die Rückkehr Christi vor? Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Das ist das, was wir tun müssen. Unser Teil, Gott zu suchen und seinen Willen zu tun. Und hierbei geht es nicht um das akademische Wissen, das man erwerben muss, um die komplette Schrift in ihrem historischen Kontext möglicherweise zu verstehen, zu begreifen, sondern ganz einfach auf die Prinzipien des praktischen christlichen Lebens. Wir sollen so denken und handeln wie Christus. Und genau das führt uns zum zweiten Bereich. Und dieser Bereich bezieht sich auf das, was wir persönlich tun, aber nach außen gerichtet ist. Und zwar der Welt ein Licht sein. Der zweite Bereich dessen, was wir tun sollen als Erstlinge, der Welt ein Licht sein. Und zu diesem Punkt habe ich zwei Schriftstellen. Die erste finden wir in 1. Petrus 2. 1. Petrus 2 und dort lesen wir die Verse 9 bis 10. Dort heißt es in Vers 9, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Und dann passend dazu Matthäus 5. Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Der erste Punkt, also die nach innen gerichtete Änderung, indem wir Gott suchen und für uns persönlich die Entscheidung treffen, Gottes Weg gehen zu wollen. Und dann als zweiter Bereich, indem wir dann diesen Weg gehen, auch davon Zeugnis geben, Gottes Lebensweg zu leben. Und dann, wenn wir das getan haben, kommt ein dritter Bereich ins Spiel. Und der bezieht sich nicht nur auf uns persönlich und das, was wir als einzelne Personen tun können, sondern dann geht es darum, als Organisation, als Gruppe die Nachricht vom Reich Gottes zu verkündigen. Der dritte Punkt also, das Werk unterstützen. Das Werk unterstützen. Und wie tun wir das? Durch das Gebet vor allem, finanziell und auch durch unser aktives Handeln. Denn es heißt, wie wir lesen in Matthäus 24 und in Vers 14, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das ist eine Prophezeiung, die der Wiederkunft Christi vorausgeht. Und das ist etwas, was passieren wird. Ob mit uns oder ohne uns persönlich. Aber das Evangelium wird gepredigt werden. Und wir dürfen uns glücklich schätzen, daran mitzuwirken. Denn dann erfüllt sich etwas, nämlich 2. Petrus 1, die Verse 10 bis 11. Das ist es nämlich, was wir an der Stelle tun sollen. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Alles daran setzen, diese Gabe, dieses Geschenk der Erstlinge tatsächlich auch in unserem Leben zu praktizieren. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Welch wunderbare Perspektive sich in diesen Schriften verbirgt. Geschwister, das uns Gegebene, und ich betone hier Gegebene und nicht von uns verdiente Erstgeburtsrecht, ist eine Gabe Gottes. Wir haben sie uns nicht verdient. Und bei der Berufung war es nicht so, dass Gott gesagt hat, was für ein toller Hecht. Ohne ihn kann ich schwerlich die Aufgabe hier erfüllen. Diese Person brauche ich. Sie hat sich das Recht der Erstlingsgabe redlich verdient. Nein, diese Erstlingsgabe ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk müssen wir achten. In der Bibel findet sich ein Beispiel, in dem es darum geht, ein Geschenk des Erstgeburtsrechts zu missachten. Und dieses Beispiel ist uns als Warnung gegeben. Wir finden dies in 1. Mose 25. Und dort lesen wir gleich die Verse 29 bis 34. Esau war der Erstgeborene. Und mit dieser Erstgeburt verband sich auch das Erstgeburtsrecht. Doch was tat Esau? Achtete er dieses Erstgeburtsrecht? Er war der Erstgeborene. Hatte er sich das selbst verdient? Nein. Gerade bei dieser Zwillingsgeburt konnte man sagen, gut, es war vielleicht auch ein bisschen Zufall. Aber Esau war der Erstgeborene und hier lesen wir in Vers 29, und Jakob kochte ein Gericht, also sein Bruder. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob: Lass mich essen das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Und wissen Sie, Geschwister, geht es uns auch manchmal so, dass wir müde vom Feld kommen? Vielleicht nicht in jedem Fall, wir sind nicht alle Landwirte, dass wir müde vom Feld kommen, aber wir kommen vielleicht müde von unserer Arbeitsstätte. Wir kommen vielleicht müde aus Prüfungen. Wir kommen vielleicht müde von den Kämpfen gegen die Anfeindungen. Müde davon, tagtäglich das Leben meistern zu müssen. Und bei manchen ist es ein Muss. Müde davon, Krankheiten zu erdulden, die einfach nicht weggehen wollen. Geschwister, wir dürfen niemals sagen, lass mich essen das rote Gericht, denn ich bin müde. Und dann unser Erstgeburtsrecht verachten, wie wir es lesen oder weiterlesen in Vers 31. Aber Jakob sprach, und hören wir manchmal auch, wenn wir müde sind von den Prüfungen, die Stimme Satans: Verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Verkaufe sie mir heute. Jakob aber sprach in Vers 31, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Ihm ging die Vision verloren. Müde des Kampfes, der Arbeit, war ihm das, was er vor Augen sah, was gut roch, was er in dem Fall physisch brauchte, wichtiger als das, was Gott ihm durch das Erstgeburtsrecht in Zukunft geben wollte. Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so, und so verkaufte Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht. Sein Bäuchlein wurde gefüllt. Die physischen Probleme verschwanden. Zumindest kurzfristig, denn am nächsten Tag hatte er ja wieder Hunger. Kurzfristig verschwanden die Probleme. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Den Rest der Geschichte kennen wir. Und wenn wir das Pfingstfest im Zusammenhang mit dem Passa sehen, so lernen wir etwas ganz Besonderes. Denken wir kurz an das Passafest zurück in Ägypten. Als das Blut des Lammes, das an die Türpfosten gestrichen wurde, was hat das bewirkt? Das Blut des Lammes an den Türpfosten bewirkte, dass der Todesengel, der um Mitternacht kam, was tat? Er ging vorüber. Sodass die Erstgeburt bei den Israeliten nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Bei den Ägyptern, in allen ägyptischen Familien, starben die Erstgeborenen. So ist das Blut Christi, das vergossen worden ist am Passa. Symbolisch auch ein Schutz, dass er seine Erstlinge in diesen schwierigen Zeiten, die zweifelsohne schon da sind oder auch noch kommen werden, ein Garant dafür, dass Gott uns beschützt. Gott beschützt seine Erstlinge. Und in diesem Sinne feiern wir das Pfingstfest als einen Tag der Freude.